Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Kolosserbrief, Kapitel 1, die Verse 24 und 25. Nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide, und erstatte an meinem Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt, für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Ihr Diener bin ich geworden durch das Amt, das Gott mir gegeben hat, dass ich euch sein Wort reichlich predigen soll. Als wir uns zuletzt mit diesen Versen aus dem Kolosserbrief befasst haben, haben wir zunächst darauf hingewiesen, dass das Leiden für die Christen die ganzen Jahrhunderte hindurch immer ein wichtiger Gesprächsgegenstand gewesen ist. Bereits in der ersten Zeit haben die Apostel die Gläubigen darauf hingewiesen, die darauf vorbereitet, dass sie durch viel Trübsal in das Reich Gottes eingehen mussten. Die Erfahrungen in ihrer gegenwärtigen Situation, in die die Briefe hineingeschrieben wurden, deckten sich damit. Es war also für sie nicht die Frage, ob es in der Nachfolge Jesu manche Glaubensprüfungen zu bestehen gab, sondern wie sie damit umzugehen hatten. Sie waren aufgrund ihrer notvollen Erfahrungen weit davon entfernt, zu meinen, dass man auf einer Sänfte in den Himmel getragen würde. Und doch war der Grundton ihres Lebens die Freude, wie auch hier bei dem Apostel Paulus zu sehen ist. Nun freue ich mich, so schreibt er, in den Leiden, die ich für euch leide, und erstatte an meinem Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Ich freue mich in den Leiden, die ich für euch leide. Und das ist doch erstaunlich, wenn wir bedenken, dass Paulus diesen Brief an die Kolosser aus dem Gefängnis herausgeschrieben hat. Das bedeutet nicht, dass Paulus nicht auch traurig sein konnte, wie seine Bemerkung im Zusammenhang mit der Genesung des Epaphroditus in Philipper Kapitel 2 zeigt. Doch in seinem Herzen blieb auch unter Trauer diese tiefe, stille Freude der Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus und dem Bewusstsein, dass sein Leiden nicht sinnlos war, sondern ein Leiden, besonders für die Erwählten aus den Nationen, das heißt den Nichtjuden, weil es ja geschah in der Verbindung mit der Verkündigung des Wortes Gottes für sie. Und darum fährt er fort mit den Worten: Ihr Diener bin ich geworden durch das Amt oder Dienst, durch das Amt, das Gott mir gegeben hat, dass ich euch sein Wort reichlich predigen soll. Gott hatte ihn also dazu beauftragt, in der Gemeinde mit dem Wort Gottes zu dienen. Er hatte sich diesen Dienst nicht selbst ausgesucht. Gott hatte ihn dazu berufen. Und er hatte sich auch die Leiden, die damit verbunden waren, nicht selbst ausgesucht. Die waren ihm von Gott verordnet worden. Sie gehörten einfach zu seinem Dienst dazu. Und das, diese Tatsache, diese Gewissheit seiner Berufung zu diesem Dienst, machte ihm eben auch das Leiden nicht so schwer und gab ihm die Kraft, das Leiden nicht widerwillig zu tragen, sondern sogar mit Freuden zu erdulden. Er empfand sowohl seinen Dienst als auch die Leiden, die damit verbunden waren, als eine Gnade Gottes. So lesen wir im Philipperbrief, in dem Zuspruch, den Paulus den Geschwistern dort gab, Folgendes. Denn euch ist es gegeben, um Christi willen nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Euch ist es gegeben, so schreibt er. Dieses Wort gegeben beinhaltet Gnade. Das Wort, das also hier zugrunde liegt, hat die Bedeutung von Gnade. Denn euch ist die Gnade gegeben, so kann man auch wörtlich sagen, um Christi willen nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Ich denke, wir haben keine Probleme damit zu glauben, dass unser Glaube eine Gnade Gottes ist, eine Wirkung der Gnade Gottes, und dass wir uns über diese Gnade Gottes immer wieder von Herzen freuen dürfen und auch darüber erstaunt sein dürfen, dass Gott uns persönlich, jedem Einzelnen von uns, diesen Glauben an Christus geschenkt hat. Es ist eine Gnade. Aber wer unter uns ist schon auf den Gedanken gekommen, dass es eine Gnade ist, um Jesu willen zu leiden? Dass auch die Leiden, die in der Nachfolge Jesu für uns von Gott verordnet sind, letztlich von Gott verordnet sind, dass auch diese Leiden eine Gnade Gottes sind. Genau das meint Paulus hier, wenn er schreibt, denn euch ist es gegeben. Es ist euch die Gnade geschenkt, um Christi willen nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. So empfand er auch das Leiden in der Nachfolge Jesu, in seinem Dienst der Verkündigung des Evangeliums, für sich ganz persönlich als eine Gnade. Als Diener Gottes bezeugte er ihnen Gottes Wort. Es waren also nicht menschliche, kluge Gedanken, die Paulus sich selbst erdacht hatte. Es waren nicht irgendwelche erfundenen Geschichten, Fabeln, so drückt Petrus das ja auch in seinem zweiten Brief, auch nicht bestimmte philosophische Lehrgebäude, mit denen er die Gemeinde Jesu beeindrucken oder auch erfreuen wollte, sondern als Diener Gottes wusste er sich verpflichtet, nichts anderes zu verkündigen als Gottes Wort. Es war Gottes Wort, mit dem er die Herzen der Gläubigen in den einzelnen Gemeinden erquickte. Er brachte ihnen und auch uns heute eine Botschaft, die vollstes Vertrauen verdient. Wir wüssten nichts über den Sinn unseres Lebens, über unser Woher, Wozu und Wohin, wenn Gott es uns nicht in seinem Wort geoffenbart hätte. Dieses Wort haben wir in der Bibel. Neulich erzählte mir jemand, nicht hier aus Wuppertal, von einer anderen Person, dass sie Stimmen vernahm, die ihr sagten, was sie zu tun hätte. Nun, das ist nicht unsere Art, den Willen Gottes zu erkennen und zu sehen, welches Wesen er hat. Das ist nicht unsere Art. Wir schauen in die Bibel hinein und erfahren dort, was dem Willen Gottes entspricht. Dort hat Gott sich geoffenbart in der Bibel. Das ist sein Wort an uns. Wie viel Mühe haben sich manche Menschen, besonders die Philosophen, im Laufe der Jahrhunderte der Geschichte gemacht, um zu ergründen, was es denn, um es einmal ganz schlicht und einfach auszudrücken, mit allem in dieser Welt auf sich hat. Sie haben keine letzten Antworten gefunden, im Gegenteil. Die vielen entgegengesetzten Behauptungen und Vermutungen haben manche Menschen dazu geführt, sich damit abzufinden, dass es auf diese letzten Fragen keine letzten Antworten gibt. Und auch solche, die nicht im engeren Sinne Philosophen sind, haben sich besonders in persönlichen Krisenzeiten die Frage gestellt, was soll eigentlich das Ganze? Wozu bin ich eigentlich auf dieser Welt? Was hat das Ganze eigentlich für einen Sinn? Die Frage nach dem Gesamtsinn all dessen, was das Leben eines Menschen ausmacht, hat mich persönlich in jungen Jahren immer wieder umgetrieben. Wozu das Ganze eigentlich? Was hat das Ganze für einen Sinn? Natürlich musste man bestimmte Schritte tun, um bestimmte Ziele zu erreichen, bestimmte Ergebnisse zu haben. Aber was hatte das Ganze für einen Sinn? Das war es, was mich bewegte. Und das ist es, was auch manche in unserer Zeit immer wieder umtreibt. Die Frage nach dem letzten Sinn unseres Daseins. Nun, so nützlich der gesunde Menschenverstand in vielen Dingen des Lebens sein kann, offensichtlich sind verstandesmäßige Bemühungen, wenn es um die letzten Fragen unseres Daseins geht, ein vergebliches Unterfangen. Wir wollen ja den sogenannten gesunden Menschenverstand nicht geringschätzen. Es ist ja eine Gabe Gottes, dass Gott uns einen Verstand gegeben hat, ist eine große, wunderbare Gabe Gottes. Dass wir denken können, nachdenken können. Aber wenn es um die letzten Fragen, und das kann sehr nützlich sein, aber wenn es um die letzten Fragen nach dem Sinn unseres Daseins geht, da brauchen wir etwas, was außerhalb unseres Verstandes liegt. Wir brauchen eine letzte Instanz außerhalb unserer Selbst und unserer Vernunft, um zu letztgültigen Antworten zu kommen. Und diese Instanz ist das Wort unseres unsichtbaren und ewigen Gottes. Das ist ein gewaltiges, wunderbares Geschenk, das wir gar nicht genug schätzen können, dass der, der uns geschaffen hat, uns mitgeteilt hat, worin der Kern unseres Daseins besteht. Er hat uns durch sein Wort geoffenbart, wer er selber ist, wie wir uns selbst zu verstehen haben, was für einen Plan er hat für diese Welt und auch für uns ganz persönlich. Es sind keine klugen oder weniger klugen menschlichen Gedanken über Gott und die Welt, die uns in der Bibel begegnen, sondern Gottes Gedanken. Und darum, weil es Gottes Gedanken sind, ist die Bibel so zuverlässig. Sie ist Gottes Wort an uns. Wie der Psalmist sagt, 7-mal geläutert. Das bedeutet also, dieses Wort ist absolut rein und zuverlässig. Petrus spricht davon im Blick auf die Prophezeiungen der alten Propheten, der alttestamentlichen Propheten, wenn er sagt, denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Das heißt also, es geht hier nicht um das eigene Verständnis der Propheten, was sie weitergegeben haben, sondern sie haben das, was sie weitergaben im Blick auf zukünftige Ereignisse, von Gott empfangen. Es wurde ihnen von Gott gegeben und geoffenbart. Wir hören ja in unserer Zeit viel von Experten. Das Wort Experte ist ein Begriff, den man überall und immer wieder hört. Wenn man also Eindruck machen will auf andere oder Vertrauen wecken will bei anderen, dann holt man sich Experten, oder man beruft sich auf Experten. Nun, Experten, was sind das für Leute? Das sind Leute, die sich auskennen in einer bestimmten Materie, auf einem bestimmten Gebiet. Und das ist ja nicht verkehrt, dass es solche Leute gibt. Im Gegenteil, wir sind dankbar, dass es Menschen gibt, die sich auf bestimmten Gebieten gut auskennen, die Bescheid wissen, die Ahnung haben, würden uns ja auch mit unseren leiblichen Nöten niemandem anvertrauen, von dem wir von vornherein wüssten, der hat überhaupt gar keine Ahnung von Medizin. Ja? Es ist ja gut, dass es solche Experten gibt, aber wir müssen doch auch bedenken, Experten haben sich oftmals geirrt. Dafür gibt es viele, viele Beispiele. In diesem Sinne waren die Propheten keine Experten, dass sie sich also hinsetzten, sich Gedanken machten über Gott und die Welt, mit ihrem scharfen Sachverstand die Zeitlage und die Entwicklungen analysierten und daraus Schlüsse zogen für die Zukunft, Prognosen abgaben. In diesem Sinne waren die Propheten keine Experten. Sie waren solche, die das, was sie voraussagten für diese Welt, die Geschicke dieser Welt, sie waren solche, die das empfingen von Gott, die Gott es geoffenbart hatte. Und genau das meint Petrus hier in seinem zweiten Brief, wenn er sagt, es ist noch nie eine Weissagung, eine Prophezeiung im Blick auf zukünftige Dinge aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben von dem Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Und darum sind solche Worte der Heiligen Schrift, ob sie sich auf die Zukunft beziehen oder ob sie sich auf die Gegenwart beziehen, absolut zuverlässig. Eine Botschaft, die vollstes Vertrauen verdient. Sie allein löst die tiefen Rätsel unseres Daseins. Was wir also wissen sollen, hat uns Gott in seinem Wort geoffenbart. Einem Wort, das absolut zuverlässig ist. Das ist das eine. Und darum hat dieses Wort, das so volles Vertrauen verdient, in der Gemeinde die absolute Priorität. Diejenigen, die zu Pfingsten zum Glauben an den Jesus Christus gekommen waren, durch die Predigt des Apostels Petrus, ist übrigens interessant, ja, nicht durch dieses Zungenreden, das ja Gebet gewesen ist zu Gott, nicht durch das Zungenreden kamen diese Menschen zum Glauben, sondern durch die Verkündigung des Wortes Gottes durch Petrus. Diese Menschen trafen sich, dann versammelten sich als solche, die vom Heiligen Geist erfüllt waren, hin und her in den Häusern. Und es wird uns berichtet, was sie taten. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Das waren also die vier Stücke. Darin blieben sie beständig, so heißt es. Und an erster Stelle steht da das Wort Gottes, die Lehre der Apostel. Alles andere ergab sich daraus. Die Gemeinschaft, das Brotbrechen, das Gebet, alles ergab sich aus dem Wort Gottes. Keines dieser Stücke wurde vernachlässigt. Die blieben beständig darin, heißt es ausdrücklich. Wobei das Wort Gottes die Grundlage bildete. Es geht also darum, an den grundlegenden Lehren der Heiligen Schrift festzuhalten. Da geht es um die Erschaffung der Welt, in Sonderheit um die Erschaffung des Menschen, dann um die größte Katastrophe der Weltgeschichte, das war nicht die Sintflut oder sonstige nachfolgende Katastrophen in dieser Welt, auch nicht die jüngsten schrecklichen Ereignisse, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg oder andere schlimme Dinge, sondern der Sündenfall. Der Sündenfall ist die größte Katastrophe in der Weltgeschichte gewesen. Das lehrt die Bibel eindeutig. Wenn man das begreifen würde, dann wäre man schon auf einem guten Weg zur Lösung der Probleme. Und dann um die frohe Botschaft, dass Gott seinen Sohn in diese Welt gesandt hat, um zur Verherrlichung Gottes für unsere Sünden am Kreuz zu sterben, Auferstehung, Erhöhung und Wiederkunft Jesu. Es geht um die neue Geburt, durch den Geist Gottes gewirkt, um den rettenden Glauben an Jesus und das herrliche Erbe, das Ziel ewiger Herrlichkeit in der Gemeinschaft mit Gott. Und wer an diesen Lehren festhält, der hat ein sicheres Fundament. Für diese Zeit und auch im Blick auf die Ewigkeit. Und wer diese Lehren leugnet, der ist ein Spielball der ständig sich ändernden Meinungen der Menschen. Heute denkt man so und morgen denkt man anders, wie der Zeitgeist es diktiert. Was heute noch gilt, wird morgen verworfen. Wofür man heute gelobt wird, dafür wird man morgen getadelt oder gar bestraft. Wehe uns, wenn der sogenannte aufgeklärte Mensch mit seinen Ansichten zum Maßstab aller Dinge wird. Dann ist die Katastrophe vorprogrammiert. Wer das Wort Gottes verachtet, der verachtet Gott selbst. Gott und sein Wort bilden eine wunderbare Einheit. Darum sagt Luther, es kann kein größerer Zorn Gottes kommen, als seines Wortes beraubt zu sein. Wir sollen lieber alle Plagen wünschen, als dass wir des Wortes Gottes beraubt sein oder dasselbe unrein und verfälscht haben sollen. Und bedenken wir, dass Luther die Pest erlebt hat. Er ist übrigens damals nicht geflohen wie andere, sondern er hatte den Glauben, dass Gott ihn bewahren würde. Und er hat anderen gedient in dieser Zeit der Pest. Hat sie besucht, seelsorgerlich betreut. Er hat also diese schreckliche Seuche, diese schreckliche Seuche der Pest persönlich kennengelernt. Und doch sagt er, wir sollen lieber alle Plagen, also auch die Pest, wünschen, als dass wir des Wortes Gottes beraubt sein oder dasselbe unrein und verfälscht haben sollten. Und wenn wir das einmal übertragen auf unsere Zeit, dann müssten wir doch sagen können, wir sollen lieber alle Plagen wünschen, auch Corona, als dass wir des Wortes Gottes beraubt sein oder dasselbe unrein und verfälscht haben sollten. Das Wort Gottes ist das Wichtigste für unser Leben, das Allerwichtigste. Ich habe manches Mal gesagt, auf alles andere könnten wir zur Not verzichten. Wir wollen ja uns nicht zu weit aus dem Fenster herauslehnen. Deshalb fügen wir hinzu, zur Not können wir auf alles andere verzichten, aber nicht auf Gottes Wort. So sagt ja auch der Herr Jesus, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Wir leben nicht von irgendetwas, wir leben vom Wort Gottes. Dass Gott uns dann auch alles andere zu unserer irdischen Existenz Nötige schenkt, das haben wir auch dem Wort Gottes zu verdanken. Das ist uns im Wort Gottes zugesagt. Deshalb ist das Wort Gottes das Entscheidende für unser Leben. Es hat Priorität in der Gemeinde Jesu und für jeden Einzelnen ganz persönlich. Ohne das Wort Gottes läuft gar nichts. Oder was läuft, das läuft schief und verkehrt. So steht der Zorn Gottes, der sich einst schrecklich offenbaren wird, schon über unser Land der Reformation, wie drohende Gewitterwolken, die sich bald entladen können, weil man Gottes Wort, speziell das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus, verachtet. Da bleibt nichts anderes als der Zorn Gottes. Über kurz oder lang wird es offenbar werden. Nun möchte jemand unter uns sagen, ja, wir haben ja das Wort Gottes. Bei uns steht ja das Wort Gottes in der Mitte. Das ist uns ja auch ein tiefes Anliegen, dass das Wort Gottes im Zentrum nicht nur der Verkündigung liegt, sondern unseres gesamten Gemeindelebens und dem Leben des Einzelnen. dass von daher auch alles andere bewegt wird, betrachtet wird, beurteilt wird und geschieht. Aber ist es nicht so, ihr Lieben? Haben wir nicht alle diese Natur, auch jetzt in diesem Augenblick, da wir hier versammelt sind, um Gottes Wort zu hören, diese Natur in uns, die das Wort Gottes letztlich verachtet oder für nicht so wichtig hält als andere Dinge? Ist das nicht unsere Natur von Hause aus? Ist es nicht eine große Gnade, wenn wir Freude haben am Wort Gottes? Wenn wir mit dem Psalmisten im Psalm 119 sagen können, ich freue mich über dein Wort wie einer, der eine große Beute gemacht hat. Ist das nicht Gnade? Haben wir im Grunde genommen einen Vorzug vor den anderen, die heute Morgen nicht irgendwo im Gottesdienst sitzen, um Gottes Wort zu hören, sondern was weiß ich treiben? Haben wir da einen Vorzug ihnen gegenüber? Von Natur aus nicht, ja? Es ist Gnade, dass wir uns heute Morgen hier versammeln, um Gottes Wort zu hören. Das hat Priorität in unserem Leben und das ist Gnade, dass es Priorität hat. Nichts als Gnade. Diese Gnade haben wir auch nur in Christus. Er hat an unserer Stelle das Wort Gottes über alles geliebt. Gott geliebt über alles. Von ganzer Seele, ganzem Herzen, mit all seiner Kraft und damit eben auch das Wort Gottes über alles geliebt. Darin hat er gelebt. Er selbst war das Wort Gottes. Er hat immer wieder Bezug genommen zu dem Wort der Schrift des Alten Testamentes. Damit hat er sich zur Wehr gesetzt, auch im Kampf gegen den Satan. Es war das Wort des Alten Testamentes, in dem er lebte. Paulus sagt später, ich glaube allem, was geschrieben steht. Er zog sich dabei auf das Alte Testament. Wie viel mehr kann man das von unserem Herrn Jesus sagen? Und das gilt uns zunächst einmal stellvertretend. Seine Liebe zum Wort Gottes ist unsere Liebe zum Wort Gottes. Das wird uns zugerechnet. Das ist enthalten in der Glaubensgerechtigkeit, wie alles andere auch. Und von daher wirkt er dann auch ganz praktisch ein Verlangen danach, Gottes Wort zu lesen, es zu hören, uns damit zu befassen oder um es besser auszudrücken, wie es jemand immer gerne formuliert hat, dass Gott sich in seinem Wort mit uns befasst. So ist es nämlich. Gott befasst sich in seinem Wort mit uns. Und als drittes, dieses Wort Gottes soll reichlich, so schreibt der Apostel Paulus hier im Kolosserbrief in Kapitel 3, Vers 16, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Und so heißt es auch hier, ihr Diener bin ich geworden durch das Amt, das Gott mir gegeben hat, dass ich euch sein Wort reichlich predigen soll. Dieses Wort soll also reichlich unter uns verkündigt werden. Was ist das Gegenteil von reichlich? Spärlich. Und um es ganz persönlich anzuwenden für den Alltag, für morgen, übermorgen und die ganze Woche hindurch, ihr Lieben, es reicht nicht, wenn man sich morgens mit einem Wort aus dem Kalenderblättchen zufrieden gibt. Das ist ja schon was. Ne? Man möchte sagen, besser als gar nichts. Ne? Und manche ist durch solch ein Wort reich gesegnet worden. Fritz Binde ist es gewesen, der als Atheist, als Anarchist durch das Wort eines Kalenders zum Glauben an Christus gekommen ist. Wir wollen das alles nicht, auch die kleinsten Dinge, wollen wir nicht gering schätzen. Aber im Grunde genommen reicht es nicht. Ne? Für ein kräftiges, gesundes Wachstum reicht es auch nicht aus, wenn man sich morgens mit einem Zwieback für den ganzen Tag zufrieden gibt. Ne? Ist ja auch schon was, ein Zwieback. Ne? Ja, aber es reicht nicht aus, ne, um zu Kräften zu kommen. Es reicht auch für ein Kind nicht aus, um zu wachsen. Es braucht mehr. Und so brauchen wir mehr. Das Wort Gottes soll reichlich in uns wohnen, unter uns wohnen, reichlich verkündigt, gepredigt werden, wie Paulus das hier sagt. Wenn schon der Psalmist sagt, herrliche Dinge werden in dir gepredigt, du Stadt Gottes, wie viel mehr sollte das Evangelium, und alle damit verbundenen Wahrheiten und Verheißungen und Segnungen als Erfüllung der alttestamentlichen Weissagung in der Gemeinde Jesu bezeugt werden, immer wieder. Immer wieder aufs Neue. Und so schreibt der Apostel Paulus an die Philipper, dass ich euch immer dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht und macht euch umso gewisser. Vieles wussten die Philipper, waren mit Paulus einer Meinung. Einige Dinge gab es, von denen Paulus sagt, das wird euch Gott auch noch offenbaren. Aber im Grunde genommen wussten sie viele Dinge und ihr wisst vieles, ihr habt schon so vieles gehört. Ja. Und manche unter uns könnten sagen, in der Predigt höre ich selten etwas Neues, was ich noch nie gehört habe. Aber vielleicht hörst du auch ganz neu das, was du schon immer gehört hast. Ja. Wenn du gesund bist in deinem geistlichen Leben, dann hast du auch einen gesunden Hunger nach dem Wort Gottes. Und dann wird dir das Wort Gottes, auch wenn du es schon so oft gehört hast, immer wieder neu die Speise sein, die himmlische Speise, das Manna vom Himmel, das du brauchst auf dem Weg der Nachfolge Jesu. Petrus schreibt es ähnlich in seinem zweiten Brief. Ihr sollt euch immer wieder daran erinnern können. Ich will es euch ins Gedächtnis rufen, obwohl ihr es wisst. Da wir alle dazu neigen, wie die Kirchengeschichte es zeigt, vom rechten Weg des Evangeliums abzuirren und die Gefahr der Verdrehung der Schrift besteht, Petrus spricht davon. Er spricht davon, dass etliche die Briefe des Apostels Paulus und auch die anderen Schriften verdrehten. Weil diese Gefahr immer besteht, auch für uns persönlich, haben wir es immer wieder nötig, daran erinnert zu werden, an die klare biblische heilsame Lehre und es erklärt zu bekommen, sodass man es immer wieder aufs Neue versteht und sich daran erfreut. Dazu ist uns der Heilige Geist gegeben, ein wunderbarer Lehrer, der in uns wohnt, den wir nicht betrüben wollen. Der Heilige Geist ist uns gegeben, um uns zu unterweisen, so sagt uns das Buch Nehemia auch. Und in Nehemia Kapitel 8 wird uns berichtet, dass dem Volk das Buch des Gesetzes des Mose vorgelesen wurde und die Leviten legten das Buch des Gesetzes Gottes klar und verständlich aus, sodass man verstand, was gelesen worden war. Und das muss auch in der Gemeinde Jesu immer wieder aufs Neue geschehen. Das Wort Gottes muss verständlich erklärt werden. Der Unterschied zwischen Gesetz und Evangelium muss immer wieder klar herausgestellt werden. Und auch die neutestamentlichen Ermahnungen, die sogenannten Imperative, in denen wir erfahren, was wir im Alltag auf dem Heiligungsweg zu tun haben, müssen immer wieder gesehen werden mit unserer Stellung, die wir haben in Christus Jesus. Das ist ganz, ganz wichtig. Losgelöst davon, leben wir, als stünden wir noch unter Gesetz. Und können uns noch so viel Mühe geben und noch so sehr anstrengen, es wird uns nicht gelingen. Unter dem Gesetz gibt es kein Gelingen, es gibt keine Fruchtbarkeit für Gott. Darum ist es wichtig, diese neutestamentlichen Aufforderungen und Ermahnungen zum praktischen Leben in der Nachfolge Jesu immer wieder zu verknüpfen in unserem Innersten, in unseren Gebeten, im Dank, der Anbetung vor Gott mit dem, was Gott uns in Christus Jesus bereits hundertprozentig geschenkt hat. Dann gehen wir unseren Weg, auch was die neutestamentlichen Ermahnungen angeht, unter der Gnade. Ob es uns immer gelingt, ist eine andere Frage, aber wir stehen unter der Gnade. Und da gibt es auch Gelingen durch die Kraftwirkung des Heiligen Geistes. Lloyd-Jones sagte einmal Folgendes dazu: Je mehr ich das Neue Testament lese, desto mehr bin ich von der Tatsache beeindruckt, dass jeder Appell, also jede Aufforderung, jeder Appell, der zum guten Betragen, zu einer guten Lebensweise und zu gutem Verhalten auffordert, immer aufgrund unserer Stellung, ich habe hinzugefügt, in Christus, wir haben unsere Stellung in Christus, ja, in Christus, an uns gerichtet wird. Also nicht unabhängig von der Stellung, die wir in Christus haben, geschehen diese Aufforderung, diese Ermahnung. Die Bibel fordert uns nie auf, irgendetwas zu tun, ohne uns zuallererst daran zu erinnern, wer wir sind in Christus. In ihr begegnen wir immer erst der Lehre und dann der praktischen Ermahnung. Und beides gehört immer zusammen. Und bei allem muss die Person und das Werk unseres Herrn Jesus im Zentrum stehen. Das Alte Testament ist voll von unserem Herrn Jesus Christus. In den mancherlei Vorschattungen, Weissagungen und vor allen Dingen das Neue Testament als Erfüllung der mancherlei alttestamentlichen Vorschattungen und Weissagungen. Voll von Christus. Der Herr Jesus sagt einmal im Blick auf das Alte Testament: Diese Schrift, sie redet von mir. Ihr sucht das ewige Leben in der Schrift und sie ist es, die mich bezeugt. Und so schreibt Luther, und da wir selbst dafür halten, dass die Heilige Schrift sei Gottes heilsames Wort, welches uns ewiglich kann selig machen, so sollen wir also darin lesen und studieren, dass wir Christum darin bezeugt finden. Wir sollen nicht unseren Dünkel, ich habe mich gefragt, was meint er denn eigentlich damit, ja? Unseren Dünkel hineintragen in die Schrift. Bin zu keinem anderen Ergebnis gekommen, als dass er damit unsere stolze Eigengerechtigkeit meint. Dünkel hat etwas zu tun mit Stolz, mit Hochmut. Wie das die Pharisäer und Schriftgelehrten taten. Sie verstanden die Schrift so, sie wandten sie so an auf sich selbst, dass sie sagen konnten, ja, zu 80% tun wir ja das, was die Schrift sagt. Ja? Und darauf setzten sie ihr Vertrauen. Sie trugen also ihren Dünkel, ihre stolze Eigengerechtigkeit in die Schrift hinein. Und das sollten wir nicht tun, auf keinen Fall. Das sei ferne von uns, hätte der Apostel Paulus gesagt. Sondern, was sollen wir finden in der Schrift? Immer wieder das Zeugnis unseres Herrn Jesus und seiner allgenügsamen Gerechtigkeit für uns. Dass wir in ihm alles haben, was zum Leben und zum göttlichen Wandel dient. Sie ist es, die von mir Zeugnis gibt, sagt Jesus. Und so lasst uns darum beten, ihr Lieben, dass der Herr uns den rechten Hunger nach seinem Wort schenkt. Das ist eine Wirkung des Geistes Gottes. Empfangen im Glauben kann man nur etwas, wenn man Hunger hat nach dem Wort Gottes. Sonst empfängt man nichts. Lasst uns darum beten, dass der Herr solch einen Hunger schenkt, dass das Wort Christi reichlich unter uns wohnt. Das ist Gnade, ja? Das ist das Werk Gottes an unserer Seele. Und nur so wird Gemeinde Jesu im Glauben gestärkt, stark am inwendigen Menschen durch den Geist Gottes. Und darum wollen wir auch beten um eine offene Tür für das Wort Gottes, das Gottes schenkt, auch in unserer Zeit noch, dass Herzenstüren geöffnet werden, wie bei der Lydia. Sie hatte Acht auf das, was Paulus redete. Alle anderen hörten auch mit den Ohren des Leibes. Aber sie hörten nicht mit dem Herzen. Lydia hatte Acht, sie achtete in ihrem Herzen auf das, was Paulus sagte. Sie wurde in ihrem Herzen von der Wahrheit des Evangeliums überzeugt. Darum wollen wir beten, dass das noch bei Einzelnen geschieht. Und dass es recht erklärt wird. Von uns allen und speziell auch durch den Dienst der Predigt und der Wortverkündigung. Verkündigung sonst auch hier in unserer Gemeinde. Ich schließe ab mit den Worten des Apostels Paulus aus Kolosser Kapitel 4. Da schreibt er: Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Lasst euch das Gebet, den Gebetsdienst, nicht rauben. Gebet ist Dienst. Gebetsdienst. Lasst ihn euch nicht rauben. Dadurch wird das Reich Gottes gebaut. Ja? Bete zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir das Geheimnis Christi sagen können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin, also im Gefängnis. Damit ich es offenbar mache, wie ich es sagen muss. Der Apostel Paulus war darauf angewiesen, dass die Gemeinde Jesu diesen Gebetsdienst tat für die Verkündigung des Wortes Gottes. Darum betete: Herr, schenk eine offene Tür und gib dem Apostel Paulus und allen anderen Verkündigern des Evangeliums Gnade, dass sie dein Wort recht sagen, so wie es gesagt werden muss, wie es Gott wohlgefällig ist. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Ja, lieber Vater im Himmel, wir können dir nicht genug Dank sagen im Namen Jesu für dein Wort, für dein Evangelium, das du uns gegeben hast, das du uns anvertraut hast. Welch ein kostbarer Schatz, mehr wert als alles in dieser Welt. Und wollen wir dich um die Gnade bitten, dass wir es auch recht verstehen und dass es auch recht verkündigt wird in unserer Mitte. Amen.